Manchmal machen wir Pläne und dann kommt irgendetwas dazwischen und es läuft nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Irgendetwas, was wir nicht erwartet haben, das Wetter spielt nicht mit, irgendjemand ist krank geworden, irgendetwas kommt dazwischen und es ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Auch Gott hat einen Plan gemacht. Aber Gott wusste absolut alles und bei ihm kommt nie etwas dazwischen. Und vor allem, er möchte, dass du Teil seines Planes bist. Darum hat Gott uns seinen Plan auch kundgetan und das ganz konkret auch und besonders detailliert auch im Epheserbrief. Und den wollen wir in den nächsten Wochen hier im Gottesdienst betrachten. Ich möchte, dass wir mit den einleitenden Versen anfangen. Epheser Kapitel 1. Die Verse 1 bis 2. Dort heißt es: Paulus, Apostel Christi Jesu, durch Gottes Willen, den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen, die in Ephesus sind, Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Erst wollen wir sehen, Gott hat einen Plan für dich. Gott lässt Paulus hier einen Brief an die Gläubigen in Ephesus schreiben. So wird es genannt, wenn du in deiner Bibel ist es vielleicht in Klammern in Ephesus, weil es nicht in allen Dokumenten drin steht. Die waren vermutlich zumindest ein Teil der Empfänger. Vielleicht war es, wie die in Offenbarung, was wir eben gelesen haben, ein Rundschreiben, das an verschiedene Gemeinden ging, unter anderem nach Ephesus. Aber das ist nicht ganz so entscheidend. Aber er beschreibt es hier, er schreibt ihn aber nicht einfach nur einen normalen Brief, sondern er schreibt ihn als Apostel, als Gesandter Jesu Christi. Und das nicht einfach, um Autorität zu haben, weil er sich durchaus seiner eigenen Schwächen bewusst war. In einem weiteren Brief schreibt er in 1. Korinther 15, Vers 9, denn ich bin der geringste der Apostel, der ich nicht würdig bin, ein Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Man sagte, so ist, wie ich gewesen war. Aber jetzt hat Gott mich beauftragt und er möchte, dass ich diese Botschaft, die ich euch jetzt schreiben möchte, dass ich diese weitergebe. Er schreibt nicht einfach seine eigenen Gedanken und Ratschläge, sondern das Wort Gottes. Und so sollen wir es auch empfangen, als dieses ist nicht einfach, was Volker sagen möchte oder was die Gemeinde sagen möchte, sondern das ist, was Gott gesagt hat. Und die Botschaft lautet, Vers 2, Gnade und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist Gottes Absicht. Er möchte Gnade und Frieden gewähren. Unabhängig davon, wie du bisher gelebt hast. Wir haben das eben schon von Paulus gehört, Vers ist noch oben. Er sagt, ich habe früher die Gemeinde verfolgt. Ich habe Christen dafür gesorgt, dass sie in Gefangenschaft geführt wurden. Ich habe dafür gesorgt, dass sie umgebracht wurden. Aber jetzt hat Gott mein Leben verändert und ich verkündige diese Botschaft und er möchte das auch mit euch machen. Und er schreibt das auch an die Gemeinde in Ephesus. Die Gemeinde in Ephesus war vorher voll von Götzendienst. In Apostelgeschichte wird uns berichtet, wie sie dann später die Bücher zusammengetragen haben, die irgendwelchen Götzen und Amuletten und so weiter geweiht waren und haben sie dann zusammengetragen und verbrannt, öffentlich verbrannt, um zu sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Das waren diese Personen. Und er sagte, euch Gnade und Friede von Gott. Was sie verändert hat, sowohl Paulus als auch die Epheser, war, dass sie an Christus geglaubt haben. Den Heiligen und an Christus Jesus Gläubigen. Und das hat sie dann zu Heiligen gemacht. Nun, die meisten von uns gehen nicht rum und sagen, ja, wer bist du? Ich bin Heiliger. Ja, manchmal kommen wir uns vielleicht eher wie scheinheilig vor, wenn wir im Gottesdienst so lieb und freundlich sitzen und wissen, aber da gibt es vielleicht doch noch den einen oder anderen Konflikt und vielleicht sogar habe ich mich auf dem Weg hierher noch andere Gedanken gemacht und wir haben uns gestritten. Aber Paulus beschreibt sie hier als Heilige. Nicht, weil sie immer so besonders heilig gelebt haben, sondern weil sie durch den Glauben in Gottes Augen geheiligt sind. Sie sind gereinigt. Und das ist Gottes Sicht von jedem Gläubigen. So sieht er seine Kinder. Und das ist der Anfang seines Planes hier. Er sagt, ich möchte euch davon schreiben. Ich habe einen Plan und ich möchte dir Veränderung bewirken. Ich möchte, dass du teilhast an dieser Gnade und diesem Frieden, den Gott gewähren möchte. Und dann fängt er an, diesen Plan ein bisschen weiter zu entfalten. Und ich lese die Verse 3-6. Und da heißt es, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns geliebt hat, begnadigt hat in dem Geliebten. Kommen wir dann weiter. Gott hat diesen Plan und dieser Plan beinhaltet, Gott der Vater will dich segnen. Paulus lobt hier Gott für all die Segnungen, mit denen er uns bereits gesegnet hat. Er sagt, Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Diese Segnung beschreibt er als primär geistlicher Art, aber geistlich heißt nicht weniger real. Manchmal sagen, ja, ich kann das nicht fassen. Naja, Liebe kannst du auch nicht fassen. Und ich hoffe, sie ist real. Dankbarkeit kannst du auch nicht fassen. Sie ist trotzdem real. Energie können wir in dem Sinne nicht fassen, aber wir merken es, wenn sie fehlt. Ja? Und so sagt er, Gott hat uns somit gesegnet. Und Paulus achtete bewusst auf die geistlichen Segnungen und nicht nur auf die irdischen Mängel. Und das war ein Teil dieser Dankbarkeit. Denn dazu muss man verstehen, was waren seine Umstände. Er hat dieses nicht geschrieben und gesagt, oh, Sonntag ist wieder Gottesdienst, ich muss mal Gemeinde irgendwas sagen. Er hat diesen Brief aus dem Hausarrest, aus dem Gefängnis in Rom geschrieben. Und er könnte auf seine Umstände schauen und sagt, ich bin die ganze Zeit an irgendwelche Soldaten gefesselt und ich habe nur was zu essen, wenn irgendwelche Freunde mir was bringen, weil damals gab es keine Versorgung in den Gefängnissen. Aber er schaute nicht darauf und sagte, aber ich bin so gesegnet. Gott hat so viel für mich getan. Er hat einen Plan für mich. Er hat mich erlöst, der ich vorher seine Gemeinde verfolgt hat. Er hat einen Himmel für mich bereitet, dass ich bei ihm bin. Er hat mich geistlich gesegnet. Ich habe eine Hoffnung. Nicht eine Hoffnung, ich hoffe, dass der Richter richtig entscheidet und ich hier wieder rauskomme. Sondern eine Hoffnung, dass egal was passiert, Gott ist bei mir. Und ich darf seine Botschaft der Hoffnung weitergeben. Und ich darf erleben, wie Menschen verändert werden. Machen wir uns die Segnung bewusst? Oder schauen wir eher neidisch auf andere, die mehr haben? Mehr Geld, mehr Zeit, mehr Verantwortung, mehr Anerkennung? Oder schauen wir darauf und sagen, hier ist, was der Herr für mich getan hat. Und ich bin dankbar. Er sagt hier, all diese Segnungen in der Himmelswelt in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Hat uns in ihm, also in Christus auserwählt. Denn es gibt keine Erwählung außerhalb von Christus. Es ist immer in Verbindung mit ihm, weil wir durch ihn erlöst sind. Das ist nicht, ja, den habe ich gemocht und den habe ich nicht gemocht, sondern Christus, der Sohn Gottes, den hat er auserwählt und sagte, wer in ihm ist, den habe ich dazu bestimmt, auch diese Segnung zu haben. Und seine Bestimmung für uns ist, haben wir hier gelesen, dass wir heilig und tadellos sein sollen vor ihm. Würden wir uns so beschreiben? Das können wir wieder nur in ihm. Und dieses Wort kommt auch in der Beschreibung für Christus, und zwar in 1. Petrus 1, in den Versen 18 und 19. Dort heißt es, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Da ist dieses tadellos. Er war vollkommen. Und wir sind durch ihn gereinigt und haben auch, dass wir vor ihm heilig und tadellos sein können. Und die Herausforderung und das, was er in unserem Leben jetzt möchte, ist, dass das, was er uns jetzt positionell zugerechnet hat, dass er uns als heilig und tadellos beschrieben hat in Christus, dass das mehr und mehr Realität in unserem Leben wird. Durch ihn, durch seine Befähigung. Ja, okay. Wenn du jemanden siehst und der hat so einen Kopf in seinen Händen und irgendwie ganz angespannt und so, und du fragst so, ja, was ist mit dir los? Ja, ich bin glücklich. Sagst du, ja, so siehst du nicht aus. Was ist los mit dir? Ja, irgendwie dein Aussehen und deine Aussage, die passen irgendwie nicht zusammen. Ja. Gott beschreibt uns als heilig und tadellos. Stimmt unser Leben mit dieser Aussage überein? Nun, ich meine nicht, sind wir perfekt? Aber ich meine, ist die Veränderung Gottes in uns sichtbar, dass das, was er verändert hat, wirklich sich bei uns äußert? Jesus benutzt diesen Vergleich und sagt, naja, das ist Schweine, du kannst sie reinigen, aber ihr Instinkt ist, sie gehen zurück in den Dreck. Und sie suhlen sich darin und sie sind dort gerne. Du kannst sauber machen und waschen, aber du kannst sie nicht, diesen Trieb in ihnen nicht verändern. Das ist in ihnen drin. Aber die Veränderung, die Gott bewirken möchte, ist eben nicht einfach nur ein äußeres Abwaschen, sondern eine innere Veränderung. Ist bei dir sichtbar, dass das, was dich vorher zu den Sachen hingezogen hat, die Gott nicht haben möchte, dass dieses in uns verändert wird, dass wir heilig und tadellos wollen sein. Und bei den meisten wird, glaube ich, in Liebe noch Teil von Vers 4 sein, bei einigen mehr bezogen zu Vers 5. Es ist umstritten. Ich tendiere dazu, es zu Vers 5 dazu zu zählen. Weil wenn es in Vers 4 ist, dann ist es, wir sollen heilig und tadellos sein und wir sind das in Liebe. Also in unserer Liebe. In der Liebe, die wir für den Nächsten haben. Und wir sollen einander lieben. Das ist eindeutig Gottes Gebot. Für mich, es macht mehr Sinn, es zu Vers 5 zu ziehen, dass er sagt, in Liebe hat er uns vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Dann war es nämlich Gottes Vorherbestimmung war nicht willkürlich, sondern in Liebe, aus dieser Motivation heraus. Aus Liebe hat er uns, die Gläubigen, zur Sohnschaft vorherbestimmt, für sich selbst, weil er uns bei sich haben wollte. Er wollte dieses haben und sagte, in Liebe habe ich euch dazu bestimmt, ich möchte, dass ihr bei mir seid. Das lag nicht an irgendeinem Verdienst unsererseits, sondern allein an seiner Gnade. Und dann kommt dieser Refrain, den zum ersten Mal. Nämlich in Vers 6 heißt es, zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Und wenn du es aufgeschlagen hast, kannst du schon mal runterspringen zu Vers 12. Dort heißt es dann wieder, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Und Vers 14 ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Okay. All dieses wirkte zum Lob von Gottes Herrlichkeit und von seiner Gnade. Gott wollte nicht wie ein Diktator einfach Lob einfordern, sondern dass wir ihn aus Dankbarkeit für seine Gnade freiwillig loben. Und wenn wir dieses erkennen, dass es dann zum Lob seiner Herrlichkeit und seiner Gnade sein soll. Wenn wir verstehen, dass Gott schon vor der Schöpfung, vor Grundlegung der Welt, das heißt auch bevor Sünde je in diese Welt kam, diesen Heilsplan hatte, dann soll das zum Lob führen. Gott wusste, was passieren würde und er wusste, was du tun würdest und hatte Gefallen daran, uns in Christus zu retten. Das ist sein Plan. Das ist, wie Gott ist. Das ist sein Charakter. Und Gott sagt, okay, ich möchte, dass dieses vermittelt wird. Ich möchte, dass ihr versteht. Ich habe einen Plan mit euch. Dieses ist nicht einfach nur, es passiert halt, was passiert. Es ist alles Zufall, mal ein bisschen glücklicheren Zufall, mal ein bisschen schlechteren Zufall, sondern dieses ist nach Plan. Und bei Gott ist es kein Plan B, zu sagen, Mist, da ist was schiefgelaufen, ich muss mal jetzt irgendwie eingreifen, sondern schon bevor irgendetwas passiert ist, als der allwissende Gott sagt, ich liebe meine Schöpfung. Und ich weiß, diese Schöpfung wird mich und meine Anleitung ablehnen. Sie wird sündigen, sie wird ihren eigenen Weg gehen. Aber dennoch habe ich sie lieb. Und ich möchte sie zurückgewinnen. Und ich wähle einen Weg, ich finde einen Weg, nämlich in Christus sie mit Gott zu versöhnen. Und das ist dann der nächste Teil, wie dieser Plan dann sich geäußert hat. Und das lesen wir in den Versen 7 bis 12. Dort heißt es, in ihm, nämlich in dem Geliebten von Vers 6, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, dass er sich vorgenommen hat, in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenfassen, in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. In ihm und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf den Christus gehofft haben. Es ist eine ganze Menge. Wir versuchen das noch ein bisschen zu entfalten. Eigentlich Vers 3 bis Vers 14 ist im Griechischen ein einziger Satz. Er hatte versucht, das zusammenzupacken. Und du merkst, dass er sich eigentlich an Beschreibung überschlägt. Das ist, weil es in der Fülle seines Herzens ist. Und er sagt, es ist zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade. Und hier ist, was er getan ist. Und er konkretisiert das und sagte, Gott, der Sohn, hat die Erlösung ermöglicht. In dem Geliebten, Ende Vers 6, haben wir jetzt die Erlösung. Und der Weg war, Vers 7, durch sein Blut. Durch das Blut hat Jesus Christus das Lösegeld bezahlt. So heißt es hier, wir haben die Erlösung durch sein Blut. Und dieses Erlösung ist eigentlich so ein Freikaufen. Okay? Und da gibt es manchmal dann ganz wilde Theorien. Okay? Wenn heutzutage Lösegeld gezahlt wird, an wen geht das Lösegeld? Ja, an diejenigen, die erpressen, die Leute in Gefangenschaft geführt haben. An die wird jetzt Lösegeld gezahlt, zu sagen, hey, bitte seid so gut und lasst die Leute wieder frei. Und deswegen haben einige die Theorie, dass Jesus mit seinem Blut an den Teufel bezahlt hat. Es steht aber nirgendwo drin. Hier ist, was er getan hat. Er hat es an den Richter bezahlt, an Gott den Vater. Er hat uns erlöst, sodass das, womit wir rechtmäßig verurteilt waren, durch unsere Schuld, hat Christus durch sein Blut bezahlt, weil der Richter, Gott der Vater, hat von Anfang an gesagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Und diese Strafe musste bezahlt werden. Und er sagt, ich will aber nicht, dass du und ich, dass wir sterben. Das ist nicht sein Ziel. Er sagte, es gibt nur eine andere Möglichkeit, die Menschen zu retten und trotzdem mein Wort aufrechtzuerhalten. Die Heiligkeit, die Gerechtigkeit aufrechtzuerhalten. Und das ist, dass Christus das Lösegeld bezahlt. Für Sünde musste es schon im Alten Testament immer ein Opfer geben. Aber Jesus war dieses eine vollkommene Opfer für uns. So heißt es auch in Hebräer 7. Denn ein solcher Hohepriester passte auch zu uns. Heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als die Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohenpriester, zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. In einem Opfer uns für immer vollkommen gemacht. Und so haben wir jetzt die Vergebung der Vergehung. Alles ist schon bezahlt, wir müssen es nur in Anspruch nehmen. Und deswegen heißt es dann auch, er tat das nach dem Reichtum seiner Gnade. Und vielleicht sitzt du da und sagst, ja gut, das ist das Evangelium, das ist doch Basis, das ist Grundwissen. Ich glaube, er schreibt das nicht einfach, um die Gemeinde zu informieren, damit sie intellektuell das verstehen. Und wenn er sagte, nach dem Reichtum seiner Gnade, er möchte, dass sie ergriffen sind von dem, was Gott getan hat. Paulus schreibt diesen Brief rund 30 Jahre nach seiner Bekehrung und ist nie über das Staunen über Gottes Gnade hinweggekommen. Er ist nie dazu gekommen zu sagen, naja, klar, selbstverständlich, das ist, was Jesus getan hat. Sondern hatte immer vor Augen, ich habe das nicht verdient. Aber der Gott, der die Welt geschaffen hat, der alle Anforderungen gestellt hat, der hat mich, der ich ihn so ignoriert hat, der versucht hat, seine eigene Gerechtigkeit aufzubauen, der ist mir nachgegangen, der ist mir erschienen und er hat mich mit sich selber versöhnt. Er staunte über die Weisheit und die Einsicht, so einen Erlösungsplan zu erdenken. Vers 8, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Erkenntnis. Wessen Weisheit und Erkenntnis? Es geht nicht darum, dass wir genug Weisheit sammeln müssen, damit wir das alles kapieren können, sondern es ist Gottes Weisheit, seine Einsicht, dass er sich diesen Plan schon vor Grundlegung der Welt überlegt hat. Und Gott hat dann uns dieses Geheimnis kundgetan. Vers 9. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten. Was ist dieses Geheimnis seines Willens? Nun, er gibt eine gute Erklärung ein paar Kapitel später. Hier wird viel eingeleitet und das wird später im Brief manchmal noch aufgegriffen. Und wenn du mitlesen möchtest in Kapitel 3, ab Vers 3 bis Vers 6 erklärt er dieses nochmal. Dort sagt er nämlich, Epheser 3, Vers 3, denn mir ist durch Offenbarung das Geheimnis zu erkennen gegeben worden, wie ich oben, Kapitel 1, kurz geschrieben habe. Beim Lesen könnt ihr meine Einsicht in das Geheimnis des Christus merken, dass in anderen Geschlechtern den Söhnen der Menschen nicht zu erkennen gegeben wurden, wie es jetzt an seinen Heiligen und Aposteln und Propheten durch den Geist offenbart worden ist. Die Nationen sollen nämlich Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Gott hat jetzt uns dieses Geheimnis kundgetan, das Geheimnis seines Willens, das er sich vorgenommen hat, alles zusammenzufassen in dem Christus. Vorher, Altes Testament, ging es zum Großteil ab 1. Mose Kapitel 12 ging es um die Juden und Abrahams Nachkommenschaft im Volk Israel und Anweisung an sie. Und es war noch nicht so deutlich, was es mit allen anderen. Sie konnten zu dem Glauben konvertieren, sie mussten dann aber auch Juden werden. Er sagte, hier war das, was vorher nicht offenbart war. Gott will etwas neu schaffen und er will uns alle in ihm vereinen. Und eben, wie es hier steht, dass die Nationen oder diejenigen, die nicht jüdische Abstammung sind, Miterben und Mitglieder am gleichen Leib sein und Mitteilhaber der Verheißung. Er sagte, das Neue ist, dieses Evangelium, diese frohe Botschaft gilt für alle Menschen. Nicht nur eine Nation, nicht nur ein Stamm, nicht nur irgendeine Gruppe, sondern an alle Menschen. Für Gott war dieser Plan nicht neu, aber er hat ihn erst kundgetan für die Verwaltung, bei der Erfüllung der Zeiten. Wir hatten zu Heiligabend in Galater 4, Vers 4 gelesen, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Ja, und als Gott dann seinen Sohn sandte, dann fing dieser Plan an und es wird sich noch erfüllen, alles in ihm zu vereinen, wenn er dann wiederkommt. Jesus Christus ist der Höhepunkt und die Zusammenfassung von Gottes Plan. Wenn es heißt in Vers 10, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus. Dieser Ausdruck wird nur noch an einer Stelle gebraucht in der Bibel. Und zwar als Jesus gefragt wird, ja, was ist das oberste Gebot? Und er sagte, es ist zusammengefasst in diesem, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ganze Gesetz ist zusammengefasst. Christus ist die Zusammenfassung von all dem, was Gott vorhatte. Es gab immer wieder Andeutungen, aber er sagte ultimativ, hier ist, was ich wollte. Ich wollte die Menschen mit mir versöhnen und das tat er in Jesus Christus. Und eines Tages wird er über alles regieren. Aber bis dahin ist es diese Verwaltung. Christus verwaltet alles nach seinem Plan. Und wenn wir heute die Welt sehen und sagen, das sieht aber nicht danach aus, dann ist das keine Verzögerung, sondern innerhalb seines Planes. Wir lesen in 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es läuft nach dem Plan. Aber dieser Plan beinhaltet, noch geduldig und gnädig zu sein, damit keiner diesem entgeht, damit sie die Chance haben zur Umkehr. Aber was ist es, wenn er dann sagt, Ende Vers 11, dass er nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, ist dann alles einfach vorherbestimmt und doch eine Sache des Schicksals? Nun, wir lesen den gleichen Ausdruck in Lukas 7, Vers 30 und da klingt das anders. Dort heißt es, die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten haben den Ratschluss Gottes für sich selbst wirkungslos gemacht, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. Aber es heißt doch, er wirkt alles nach dem Ratschluss seines Willens. Und hier haben sie den Ratschluss wirkungslos gemacht. Also was jetzt? Sie haben ihn für sich selbst wirkungslos gemacht. Der Ratschluss bleibt bestehen, Gottes Plan bleibt bestehen, aber sie haben es nicht angenommen. Sie haben es nicht für sich in Anspruch genommen. Gottes Plan hat sich nicht verändert. Er bietet es an, er sagte, ich liebe die Menschen, nicht weil sie so liebenswürdig waren, sondern weil Gott uns geschaffen hat, weil er Liebe ist. Und er hat seinen Sohn gesandt und sagte, ich möchte, dass ihr versöhnt werdet. Und das ist der Plan, dass alle in Christus mit ihm versöhnt sind. Aber einige haben das nicht angenommen und deswegen Gottes Ratschluss für sich selbst wirkungslos gemacht. Also dieser Plan beinhaltet offensichtlich, nach Apostelgeschichte 2, Vers 23, dort predigt Petrus, das ist die Pfingstpredigt, und sagt, diesem Mann, Jesus Christus, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen an das Kreuz geschlagen und umgebracht. Nach dem bestimmten Ratschluss. Es war Gottes Plan, dass Christus sterben würde. Aber Ihr habt durch die Hand von Gesetzlosen ihn ans Kreuz geschlagen. Dieses war Teil von Gottes Plan. Es war trotzdem eure Verantwortung, dass ihr ihn umgebracht habt. Und obwohl er sich wünscht, dass alle errettet werden, der nicht will, dass irgendwer verloren geht, okay, ist das nicht festgelegt, dass jeder zum Glauben kommt. Wir kennen viele Menschen, die das ablehnen. Okay? Die beste Erklärung für mich ist, Gottes Plan ist die Errettung aus Gnade in Christus und das Gericht für alle, die ihn ablehnen. Das ist Gottes Plan. Er möchte alle retten in und durch Jesus Christus. Wer das für sich selbst ablehnt, der bleibt unter dem Gericht. So bleibt er gerecht und Rechtfertiger derjenigen, die an Jesus Christus glauben. Und das ist eindeutig in Übereinstimmung mit dem Rest der schriftlichen Offenbarung. Wir lesen zum Beispiel in Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Du in Christus, hast du ihn angenommen oder nicht? Und so macht dann auch Vers 12 Sinn, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir vorher schon auf Christus gehofft haben. Okay? Wir sind zu seiner Herrlichkeit, wir erleben seine Gnade für diejenigen, die auf ihn gehofft haben. Das ist unser Teil, das ist unsere Verantwortung. Gott hat alles vollbracht, aber wir müssen unser Vertrauen in Jesus Christus setzen. Hast du deine Hoffnung, dein Vertrauen für die Ewigkeit auf Jesus Christus und ihn allein gesetzt? Wenn nicht, noch gilt sein Angebot. Aber er sagt auch, wenn wir es nicht annehmen, bleiben wir unter Gottes Gericht. Machen wir Gottes Ratschluss für uns selbst unwirksam, indem wir es ablehnen, oder nehmen wir es an? Und dann danken wir ihm dafür. Deswegen heißt es hier ja auch, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Okay? Preisen wir seine Herrlichkeit. Wann hast du zuletzt Gott dafür gedankt? Dafür gedankt, dass er sich deiner erbarmt hat, dass er dir immer wieder nachgegangen ist, dass er geduldig mit dir war und dass er dir diese Hoffnung gegeben hat, dass Christus sein Leben für dich gegeben hat. Wir haben gesehen, Gott hat einen Plan, er hat einen Plan für dich. Und Gott, der Vater, hat ihn sich schon komplett ausgedacht, fertig gehabt, bevor irgendetwas geschaffen wurde. Und Jesus Christus hat ihn dann erfüllt und er hat uns erlöst. Er hat mit seinem Blut für unsere Schuld bezahlt. Und jetzt kommen wir auch zu der dritten Person der Dreieinheit, nämlich der Heilige Geist, Verse 13 und 14. In ihm, auf den wir gehofft haben, auf Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Also auch der Heilige Geist wirkt mit und er garantiert Gottes Plan. In ihm, in Christus, seid ihr, die ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid. Das sind die Vorbedingungen. Wir müssen das Evangelium hören. Wir müssen hören, dass Jesus Christus für unsere Schuld gestorben ist und dass wir nur durch Glauben an ihn errettet werden können. Und wir müssen es geglaubt haben, wir müssen es angenommen haben. Es reicht nicht zu hören, sondern wir müssen es annehmen. Wir müssen es in Anspruch nehmen. Aber wer das tut, wird mit dem Heiligen Geist versiegelt und damit als Gottes Eigentum deklariert. Und sagt hier, ihr seid versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Dieses Wort ist eigentlich das Wort für Pfand. Auch an der einzig anderen Stelle, ich will da im Moment nicht im Detail darauf eingehen, in der es in der Schrift gebraucht wird, ist es ein Pfand. Ist es das, was jemand gibt, zu sagen, vielleicht die Jugendlichen waren Schlittschuhlaufen am Freitag, ja, und wenn sich einige haben sich Schlittschuh ausgeliehen und es musste ein Pfand hinterlegt werden, als Garantie, dass du die Schlittschuhe wieder zurückbringst. Und wenn du die zurückbringst, kriegst du es zurück. Okay? Und Gott sagt, ich gebe als Pfand, dass du tatsächlich in meine Gegenwart, in der Herrlichkeit sein wirst, gebe ich den Heiligen Geist. Ich gebe ihn in euch als Garantie, das, was ich versprochen habe, das wird sich erfüllen und du wirst bei dem Herrn sein. Der Heilige Geist ist Gottes Pfand, dass er seine Verheißung auch erfüllen wird. Ihr seid versiegelt mit dem Heiligen Geist. Der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Das heißt, dieses Siegel ist nicht abhängig von unserer Leistung und kann daher auch von niemandem gebrochen werden. Nein, ihr seid, wenn ihr das Evangelium gehört habt und geglaubt habt, das sind die einzigen beiden Vorbedingungen, seid ihr versiegelt worden. Es ist noch nicht mal, dass du es tust. Gott tut es. Und dann sagt er, ich gebe dieses Siegel drauf, ich gebe dieses Pfand, ich gebe diese Garantie. Und niemand, auch wir selber nicht, können das brechen. Also hier ist Gottes wunderbarer Plan. Der Vater hat uns in Christus erwählt. Christus hat uns erlöst und der Heilige Geist hat uns versiegelt, wenn wir sein Angebot angenommen haben. Wie sollen wir darauf reagieren? Warum schreibt er uns das? Alles, was du in der Schrift liest, ist nicht einfach nur als intellektuelle Lektüre gedacht. Er hat es geschrieben, dass wenn du es noch nicht angenommen hast, dass du sein Angebot annimmst und wirklich es erleben darfst, dass du versöhnt bist mit dem Schöpfer, mit dem, der alles in seinen Händen hält und der dich liebt und der eine Beziehung, eine persönliche Beziehung mit dir haben möchte, für jetzt und alle Ewigkeit. Wenn du es angenommen hast, dann möchte er, dass es sei zum Preis seiner Herrlichkeit, dass wir ihn dafür loben, dass wir ihm dafür danken. Dafür beschreibt er es. Und deswegen beschreibt er all dieses, was ist, und das blubbert quasi so aus ihm raus. Das quellt über. Das ist, was in ihm drin ist. Er macht sich das so bewusst und dann sagt er, ich kann auch im Gefängnis, ich kann einfach nur dankbar sein für all das, was ich habe, dass Gott mir eine lebendige Hoffnung gegeben hat. Wie sieht es bei dir aus? Gerade wenn vielleicht die Umstände nicht so einfach sind. Ist da diese innere Freude und diese Dankbarkeit, wie Paulus sie hatte? Mein Ziel für uns als Gemeinde für dieses Jahr ist, dass wir gemeinsam zu diesem Herrn näher hinwachsen, dass wir ihn noch besser kennenlernen, dass dieses Verständnis nicht rein intellektuell, sondern uns auch so bewegt, dass wir ihn preisen wollen, ihm danken wollen. Dafür müssen wir ihn erkennen. Und ich glaube, es hat eine mehrfache Wirkung. Einmal, das verändert uns. Es verändert unsere Einstellung. Es verändert unsere Sichtweise. Es verändert uns von innen heraus, weil Gott uns verändert. Aber es macht auch was in dem Miteinander. Okay? Wir probieren das jetzt nicht praktisch aus, aber stell es dir vor. Sagen wir einfach bildlich repräsentativ, der Herr ist hier bei dem Kreuz. Okay? Ich weiß, es ist nur ein Symbol, okay? Nicht missverstehen. Aber wenn wir sagen, okay, hier ist der Herr und wir alle stehen auf, müssen wir nicht machen, ne? Aber als Bild, wir stehen auf und wir gehen zu ihm hin, wir kommen näher zum Herrn. Was macht das mit uns als Gemeinde? Im Moment sind wir über den ganzen Saal verteilt, aber wenn wir jetzt tatsächlich alle aufstehen würden und alle hier nach vorne kommen, wir kommen näher, wie gesagt, bildlich gesprochen, zum Herrn und wir kommen auch näher zueinander. Und das ist mein Ziel für dieses Jahr. Dass wir von ihm noch mehr ergriffen sind. Dass das nicht einfach nur irgendwelche Stellen sind. Nicht einfach nur irgendwie, ja, habe ich mal gehört, glaube ich. Sondern, dass wir sagen, ich kann es nicht komplett erfassen. Ich kann es nicht komplett begreifen. Ich kann es auch nicht komplett erklären. Aber ich weiß und ich habe den Beweis in Christus, Gott hat mich so sehr geliebt. Er hat seinen Sohn für mich gegeben. Und ich will näher zu ihm kommen. Ich will ihm ähnlicher werden. Ich will, dass mein Leben seins widerspiegelt. Tadellos und heilig zu sein, wie er es gewünscht hat. Dass er mir zeigt, Herr, was möchtest du, dass ich ablege? Weil einige Sachen könnte ich so nicht in seine Gegenwart bringen. Ja, vielleicht hast du es schon mal gehabt, zu sagen, du hast irgendwas gemacht und Chef kommt rein oder Ehepartner kommt rein oder Eltern kommen rein oder Kinder kommen rein und sagst so, ups, schnell weg. Das sollen die nicht unbedingt sehen. Was muss einmal schnell weg, wenn wir ständig in Gottes Gegenwart sind? Dass wir es nicht nur beiseite schieben und dann, sobald er nicht mehr guckt, wieder herholen. Weil er guckt immer. Aber er liebt uns, er möchte, dass wir hinwachsen zu ihm. Und ich glaube, es wird uns ein, wenn wir diesen Blick haben. Weil sonst kann ich immer schauen und sagen, ah, warte mal, das gefällt mir nicht und die Farbe gefällt mir nicht und der hat so komisch geguckt und der hat mich nicht gegrüßt und irgendwie, ich schaue auf alles andere und bin abgelenkt und diesseits konzentriert. Aber wenn ich schaue und sage, hier ist eigentlich ziemlich alles andere egal. Weil der, der die Welt in seinen Händen hält, ist nicht ein Prinzip, ist nicht eine Regel, ist eine Person. Und diese Person liebt mich und möchte, dass ich Zeit mit ihm verbringe, möchte Gemeinschaft mit mir haben, aber möchte dazu auch, dass ich ihm ähnlicher werde. Hast du dieses Heil und kommst du dieses Jahr, also das ist die erste Voraussetzung, sonst laden wir dich ein, nimm es heute an und dann gemeinsam lass uns hingehen und Christus näher kommen. Persönlich, und wenn wir das tun, kommen wir auch gemeinschaftlich dem Herrn dieses Jahr näher. Lass uns beten. Himmlischer Vater, du hast uns dieses aufschreiben lassen und ich weiß, häufig gibt es ganz viele Diskussionen über gerade diesen Text. Aber du hast ihn uns nicht aufgeschrieben, um zu diskutieren, sondern um dich zu loben, um zu erkennen, dass du alles unter Kontrolle hast und dass du uns liebst und dass du das Beste mit uns möchtest. Und wir wollen das beherzigen, wozu du uns auch hier aufgefordert hast, dass wir deine Herrlichkeit preisen. Herr, ich bete, dass wir erneut ergriffen, erfasst sind von dem, was du für uns getan hast. Herr, mach es lebendig in unserem Herzen, dass wir nicht, wie wir von den Pharisäern gelesen haben, den Ratschluss Gottes für uns selbst unwirksam machen, sondern dass wir dich wirken lassen durch die Errettung, aber dann auch durch unser Leben hindurch, durch die Heiligung, dass das, was du angefangen hast in uns, du auch vollendest und auch jetzt auf dem Weg bist und in uns wirkst. Herr, lass uns aufblicken zu dir, dankbar sein und wir bitten, dass du uns hilfst, uns daran immer wieder zu orientieren und dich dafür zu loben. In Jesu Namen. Amen.